Liebe Martina, beantworte mir eine Frage. Wie konnten ausgerechnet Kaffee, Zucker und Schmuggler Napoleons Imperium zerstören?
Weil sein Wirtschaftskrieg gegen Großbritannien am Ende nicht nur Europa ruinierte, sondern auch die Beziehung zum russischen Zaren.
Menschen, Leben, Hintergründe, Krone Geschichte, der Podcast.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Krone Geschichte. Hallo Martina, schön, dass du wieder da bist.
Hallo.
Wie schon erwähnt, ausgerechnet Kaffee, Zucker, Schmuggel und eine gescheiterte Beziehung zum russischen Zaren bringen Napoleons Imperium ins Wanken. Denn lange bevor Napoleons Armee im Schnee Russlands untergeht, beginnt seine größte Katastrophe eigentlich ganz woanders. Mit einem Wirtschaftskrieg, kennen wir von heute auch, mit Sanktionen, geschlossenen Häfen, Schmugglern an Europas Küsten und zwei Männern, die einander zuerst bewundern und später vernichten wollen. Der eine Napoleon Bonaparte, der mächtigste Mann Europas, der andere Zar Alexander I., charmant, gefährlich und mindestens genauso ehrgeizig. Als ihre Beziehung zerbricht, verändert das dann allerdings den gesamten Kontinent. Martina, erzähl, wer sind diese beiden Männer, wie standen sie zueinander und warum zerbricht ihre Beziehung?
Also grundsätzlich mal, diese Beziehung zwischen Napoleon Bonaparte und Zar Alexander I. gehört zu den faszinierendsten politischen Beziehungen des frühen 19. Jahrhunderts, da befinden wir uns jetzt nämlich, weil diese Beziehung schwankt ständig zwischen Bewunderung, Misstrauen, persönlicher Nähe und am Schluss dann halt tödlicher Rivalität.
Das erste persönliche Treffen der beiden, also von Napoleon und Alexander, fand am 25. Juni 1807 in Tilsit statt. Es war Teil der Friedensverhandlungen, die schließlich zum Frieden von Tilsit führten. Worum ging es dabei?
Also dieser Frieden von Tilsit 1807 war viel mehr als nur ein Friedensvertrag. Das war praktisch ein Bündnis zwischen Napoleon und Alexander I. Weil nach Napoleons Sieg über Russland und Preußen trafen sich die beiden Herrscher in Tilsit und vereinbarten eine neue Ordnung Europas. Im Kern hat das bedeutet, Napoleon akzeptiert Russland als Großmacht im Osten, Alexander akzeptiert Napoleons Dominanz in Mittel- und Westeuropa und beide wollen gemeinsam Großbritannien unter Druck setzen.
Ja, ein gemeinsamer Feind oft eint. Viele Zeitgenossen hatten damals das Gefühl, zwei Kaiser würden Europa einfach untereinander aufteilen. Anfangs wirkt ja alles recht freundschaftlich.
Wobei die Europäer aus den verschiedenen Ländern natürlich genau gewusst haben, was da jetzt kommt. Europa wurde ja praktisch aufgeteilt. Napoleon dominiert den Westen. Der Zar erhält freie Hand gegenüber dem Osmanischen Reich. Und vor allem die sogenannte Kontinentalsperre wird dabei jetzt wichtig. Russland hat sich nämlich verpflichtet, den Handel mit Großbritannien einzuschränken und sich Napoleons berühmten Wirtschaftskrieg anzuschließen. Aber, und das ist das Problem, diese Verständigung hält nicht lange, weil beide Männer sehen sich als Herrscher einer neuen Zeit und beide machen, was sie wollen.
Das Treffen findet auf neutralem Boden statt, einem Floß mitten auf dem Fluss Memel. Denn dieses Setting ist natürlich bewusst gewählt. Weder französischer Boden soll es sein, noch russischer. Keiner soll einen Heimvorteil haben. Deshalb findet das Treffen mitten auf dem Wasser statt, als symbolische Begegnung auf Augenhöhe.
Und weißt du, das war super kaiserlich. Also dieses Floß war eigens mit Teppichen, mit Möbeln, mit prunkvollen Stoffen ausgestattet worden. Rundherum fuhren Boote mit Wachen zu beiden Seiten. Tausende Soldaten beobachteten vom Ufer aus, wie sich die beiden mächtigsten Männer Europas erstmals die Hand gaben. Das heißt, dieses Treffen hatte was unglaublich Theatralisches. Noch wenige Tage zuvor hatten sich die letzten Reste der Armeen bekämpft und jetzt sprechen die beiden stundenlang ganz vertraut miteinander.
Zeitzeugen berichten, dass die Chemie zwischen den beiden anfangs ja erstaunlich gut gewesen sein soll.
Da hat es auch wirklich gefunkt. Also Napoleon war zum Beispiel beeindruckt von Alexanders Charme und Auftreten. Der muss auch wirklich sehr charmant immer rübergekommen sein. Wurde sogar als ein bisschen schwärmerischer Mann beschrieben, obwohl das mit der Position nicht wirklich übereinstimmt. Aber der hatte schon viele Anhänger. Alexander wiederum war fasziniert von Napoleons Macht und von seinem militärischen Genie und wie der Kaiser auftrat. Alexander galt so als charmant, elegant, sehr höflich und Napoleon war so der direkte, der energische, bisschen einschüchternd auf seine Umgebung. Und ich finde es auch interessant, diese zeitgenössischen Berichte, die es gibt über die beiden. Also man sagt, Napoleon hat immer total schnell gesprochen und hektisch gestikuliert. Das passt natürlich zu seinem Ruf. Und auf der anderen Seite dieser Zar, der ganz anders aufgewachsen ist als Napoleon, der immer sehr kontrolliert war und sich immer sehr aristokratisch ruhig gegeben hat. Also es waren schon zwei total unterschiedliche Männer, die da einander gegenüberstanden.
Bei ihrer ersten Begegnung soll Napoleon Alexander mit den Worten begrüßt haben, und das sagt schon viel über ihre Beziehung zum nicht anwesenden Dritten aus, ich hasse die Engländer ebenso wie sie. Ja, gemeinsame Feinde verbinden eben oft.
Ja, und was auch beide verbunden hat, sie haben miteinander natürlich Französisch gesprochen. Der Zar konnte natürlich Französisch. Die Oberschicht hat damals in Russland diese Sprache gesprochen. Es war die Sprache der europäischen Eliten. Aber auch das ist spannend, dass sie einfach auf Französisch miteinander verhandelt haben, gesprochen haben und später gestritten haben.
Napoleon ist beeindruckt. Später nennt er Alexander den schönsten und charmantesten Mann Europas.
Dieser Zar war wirklich auch außergewöhnlich gut aussehend. Er war groß, blond, wirkte sehr verträumt, galt als unglaublich fescher Mann. Von Napoleon hat man das jetzt nicht gesagt. Da sagte man, faszinierend war seine Macht an ihm und sein militärisches Genie, dass man ihn gefürchtet hat. Also die waren wirklich auch optisch sehr unterschiedlich.
Zeitweise scheint Napoleon tatsächlich zu glauben, in Alexander einen echten Partner im Kampf gegen die Engländer gefunden zu haben. Aber er unterschätzt den Zaren von Anfang an.
Das ist das Spannende im Nachhinein. Ich glaube, er hat den Zaren nie wirklich richtig eingeschätzt, obwohl Napoleon natürlich immer super smart war und sehr strategisch vorgegangen ist. Was er ein bisschen unterschätzt hatte, war, Alexander hatte ein ziemlich großes innenpolitisches Problem, weil viele russische Adlige das Bündnis mit Napoleon als Demütigung empfunden haben. Zuerst kämpfen sie gegen ihn und jetzt gibt es plötzlich dieses Bündnis. In den Salons von St. Petersburg hat man sich empört gezeigt und das hat jetzt den Druck auf den Zaren gesteigert. Zum Problem wurde auch, man hat ja öfter gesagt, dass Napoleon so ein bisschen ruppelig war und nicht genau gewusst hat, wann er sich wie verhält. Er hat offenbar Alexander manchmal nicht wirklich als Gleichberechtigten behandelt. Das ist immer sehr unklug, das bei einem Zaren zu tun. Napoleon hat Loyalität erwartet und keine Partnerschaft auf Augenhöhe und alles andere kam ja für den Zaren nicht in Frage. Und was sich jetzt so langsam entwickelt hat, je mächtiger Napoleon wurde, desto stärker hat sich Zar Alexander bevormundet gefühlt und das ist auch nicht sehr klug.
Ja, die Freundschaft hatte von Anfang an einige schwierige Themen. Punkt 1, Polen. Denn da wird Alexander besonders misstrauisch, denn Napoleon schafft das Großherzogtum Warschau.
Zur Einordnung, Napoleon hat diesen Staat aus früheren preußischen und österreichischen Gebieten geschaffen. Für Russland war das nichts anderes als ein französischer Satellitenstaat direkt vor der eigenen Haustür und das konnte nicht gut gehen. Hier war der Systemfehler, der dann später zwangsläufig zu Problemen geführt hat. In Russland hat man nämlich gefürchtet, dass Napoleon eines Tages einen vollständigen polnischen Staat wiederherstellen könnte. Und genau das wollte Russland nicht.
Punkt 2, Napoleon will heiraten. Gut, das wollen viele. Allerdings will er ausgerechnet eine Frau aus der Dynastie der Romanows heiraten und die Russen wollen ihm keine geben.
Und jetzt sind beide beleidigt. Für Alexander war ja die Polenfrage ein Affront. Für Napoleon ist es jetzt eine Demütigung, dass er als Heiratspartner für das Haus Romanow abgelehnt wird. Napoleon wollte ja familiäre Bindungen zu Alexander aufbauen. Er hat eben darüber nachgedacht, eine russische Großfürstin zu heiraten. Er hat ja sowieso damals eine Frau gesucht, weil er einen Erben gebraucht hat. Seine erste Ehe mit Josephine war ja kinderlos geblieben. Und außerdem hat er sich gedacht, sich mit der mächtigsten Dynastie Europas zu verbinden, kann nicht schaden. Und dann würden natürlich Kinder hervorgehen, die beide die DNA von diesen großen Häusern in sich tragen würden. Allerdings hat Alexander von Anfang an bei diesen Heiratsverhandlungen auffällig lange gezögert. Und das war natürlich auch ein subtiler, diplomatischer, deutlicher Affront. Napoleon hat schließlich eine andere gefunden, eine Österreicherin, Marie-Louise, die Tochter von Kaiser Franz I., Und genau das verschlechtert jetzt zusätzlich die Beziehung zwischen Napoleon und Alexander, weil jetzt fühlt sich Alexander zunehmend eingekreist. Weil plötzlich scheint Napoleon überall in Europa Familienmitglieder, Verbündete oder Satellitenstaaten zu platzieren, rund um Russland. Und für Alexander kann das jetzt nicht mehr anders gewirkt haben als wie ein riesiges napoleonisches Machtsystem.
Zum persönlichen Bruch führt schließlich die Kontinentalsperre. Hier kippt die Beziehung endgültig. Die Kontinentalsperre war Napoleons große Obsession und im Nachhinein immer leicht zu sagen, wahrscheinlich seine größte strategische Fehlentscheidung. Was steckt hinter dieser Obsession, ganz Europa den Handel mit britischen Waren zu verbieten?
Dahinter steckt, Napoleon konnte Großbritannien nicht besiegen, zumindest nicht direkt, weil die britische Flotte die Meere kontrolliert hat. Nach der Schlacht von Trafalgar, die ja eine unglaubliche Demütigung für Frankreich war, eine Totalniederlage, war klar, dieser Traum von Napoleon, dieser Traum einer französischen Invasion nach Großbritannien war praktisch unmöglich. Und jetzt versucht Napoleon etwas anderes. Er denkt, wenn er Großbritannien militärisch nicht zerstören kann, dann zumindest wirtschaftlich. Und jetzt erlässt Napoleon das sogenannte Berliner Dekret im Jahr 1806. Damit verbietet er den Handel zwischen Europa und Großbritannien und erklärt eigentlich damit praktisch die britischen Inseln zur Wirtschaftssperrzone. Das muss man sich jetzt mal vorstellen. Ein Mann entscheidet, es darf keinen Handel mehr geben zwischen dem Kontinent und den britischen Inseln.
Also praktisch bedeutet das ja, britische Waren dürfen in Europa nicht mehr verkauft werden, britische Schiffe sollen keine europäischen Häfen mehr anlaufen dürfen. Das klingt eben genauso, wie man heute modern sagen würde, nach Sanktionen.
Das war auch so, das waren unglaublich radikale Sanktionen. Und Napoleon hat ja damit versucht, den gesamten europäischen Kontinent wirtschaftlich komplett abzuriegeln von Großbritannien. Und das hat jetzt enorme Auswirkungen auf den Alltag der Menschen in Europa. Man muss sich das so vorstellen, in europäischen Häfen kontrollierten Zollbeamte plötzlich ganze Lagerhäuser. Ballen von zum Beispiel englischer Baumwolle wurden beschlagnahmt, Kisten mit Tee wurden beschlagnahmt, Kaffee, Zucker, Kolonialwaren, alles war plötzlich nicht möglich, dass es gekauft wird in Europa.
Aber lass mich raten, wenn offiziell was nicht geht, gibt es sicherlich in der Hinterhand eine Möglichkeit, nämlich den Schmuggel.
Absolut, und dieser Schmuggel ist jetzt explodiert. Napoleon hat nämlich eins komplett unterschätzt. Europa hat immer schon britische Waren geliebt. Die Nachfrage blieb riesig, dadurch steigen natürlich jetzt die Preise und die Menschen werden absolut erfinderisch. Entlang der europäischen Küsten beginnt sofort ein gigantischer Schmuggel. Nachts landen kleine Boote an einsamen Küstenabschnitten, vor allem an der Nordsee, in Holland, in Norddeutschland, in Italien.
Das heißt, da gibt es natürlich eine neue Schicht, die reich wird, nämlich die Schmuggler. Ganze Familien verdienen plötzlich jede Menge Geld am illegalen Handel. Und da gibt es ja absurde Methoden, zum Beispiel britische Stoffe werden hinter falschen Wänden oder unter Ladungen mit Getreide versteckt. Schmuggler haben sogar teure englische Stoffe in ihre eigene Kleidung eingenäht und in vielen Städten entstehen riesige Schwarzmärkte für englische Waren.
Ja, und vor allem, man darf wirklich nicht vergessen, die Kontinentalsperre hat sogar die Ess- und Trinkgewohnheiten der Menschen komplett verändert, weil einfach diese Artikel nicht mehr da waren. Jetzt entstehen legendäre Ersatzprodukte. Kaffee wird zum Luxusgut. Und jetzt kommen diese vielen, vielen Beschreibungen zum Tragen, die es damals gibt. Zum Beispiel, die Menschen trinken jetzt statt Kaffee Ersatzgetränke aus gerösteter Zichorie. Ich meine, bitterer geht's ja gar nicht mehr. Und dieser bitter schmeckende Ersatzkaffee hat jetzt nicht mal Zucker und geht so in die Literatur ein. Also das ist so dieses geflügelte Bild damals in den Zeitungen, vor allem in den britischen Zeitungen. Der Europäer sitzt mit verzogenem Gesicht und muss jetzt dieses Gesöff runterwürgen, weil er keinen Kaffee mehr bekommt wegen Napoleon.
Das wird Napoleons Beliebtheit auch nicht massiv gesteigert haben. Ich stelle mir das gerade zu einem Wiener Kaffeehaus vor, damals sicher nicht lustig. Ja?
Sich super beliebt gemacht damit.
Was es allerdings auch gibt, das berühmteste Ersatzprodukt ist die Zuckerrübe. Denn genau an der sieht man ja, wie drastische Sanktionen, nämlich gegen das Zuckerrohr, das ja sonst eingeführt worden wäre, neue Produkte, Ideen und Improvisationen hervorbringt.
Ja, weil nämlich durch diese Handelsblockade von Napoleon kam jetzt kaum noch Rohrzucker aus den britisch kontrollierten Kolonien nach Europa. Dadurch wurde Zucker, der ja eh schon teuer war, noch knapper und noch teurer. Und jetzt beginnt der Aufstieg der europäischen Zuckerrübe. Chemiker hatten ja zuvor schon entdeckt, dass man auch aus Zuckerrüben Zucker gewinnen kann, aber erst die Kontinentalsperre hat diese Idee dann wirtschaftlich interessant gemacht. Napoleon fördert den Anbau auch massiv. In Frankreich entstehen neue Zuckerfabriken. Die Bauern bauen plötzlich in großen Mengen Zuckerrüben an. Wissenschaftler experimentieren weiter nach immer besseren Verfahren zur Zuckergewinnung. Und 1811 hat Napoleon sogar persönlich den Anbau von 10.000 Hektar Zuckerrüben angeordnet. Das heißt, während der britische Rohrzucker knapper wurde, tranken die Menschen plötzlich Kaffee mit heimischem Rübenzucker statt mit kolonialem Rohrzucker.
Stimmt, allerdings die Produktivität eines Rübenbaus gemessen am Zuckerrohr war natürlich auch entsprechend geringer. Das heißt, die Preise, nehme ich an, werden auch gestiegen sein für den Zucker. Ausgerechnet Napoleons Wirtschaftskrieg gegen Großbritannien hat langfristig Europas Landwirtschaft und Esskultur verändert. Denn tatsächlich bleiben die europäische Zuckerproduktion aus Zuckerrüben auch nach Napoleons Niederlage bestehen, gibt es bis heute, und wird später zu einem riesigen Wirtschaftszweig, gerade auch in Mitteleuropa und auch bei uns in Österreich.
Ja, vergisst man heute oft. Napoleon hat natürlich gehofft, Großbritannien so in die Knie zwingen zu können, aber er hat halt die britische Wirtschaft komplett unterschätzt. Die britischen Fabriken produzieren weiter Tag und Nacht. Rauch steigt auf aus den neuen Industrieanlagen Manchesters und Birminghams, weil, das hat er nicht wirklich bedacht, Großbritannien hatte eben nicht nur Europa als Absatzmarkt, sondern als Königin der Meere, hat das Land natürlich über ein globales Handelsnetz verfügt. Und während Napoleon versucht hat, die europäischen Häfen zu schließen, hat Großbritannien seinen Welthandel einfach noch weiter ausgebaut.
Gut, Napoleon wäre nicht er selbst, wenn er den Fehler bei sich selbst gesucht hätte. Stattdessen geht er immer aggressiver gegen die Schmuggler vor. Denn dass er die britische Wirtschaft nicht in die Knie zwingen kann, das macht ihn zunehmend wütend. Europas Küsten werden jetzt militarisiert.
Mhm. Und zwar je schlechter diese Sperre funktioniert hat, desto aggressiver ist Napoleon vorgegangen. Französische Soldaten haben jetzt an den europäischen Küsten patrouilliert, Zollbeamte haben permanent Schiffe durchsucht, Lagerhallen durchsucht, Hafenviertel durchsucht. Napoleon hat sogar ganze Küstengebiete direkt in sein Kaiserreich annektiert. Auch selbst kleine deutsche Häfen sind plötzlich unter französische Kontrolle gekommen. Und wichtig ist auch zu erwähnen, die Händler haben jetzt ständig in der Angst vor Beschlagnahmungen gelebt. Was man ganz deutlich sagen muss, wirtschaftlich wurde diese Kontinentalsperre zur absoluten Katastrophe für Europa.
Ja klar, in vielen Städten sind die Preise massiv gestiegen. Manche Handelsunternehmen gehen bankrott und vor allem die Hafenstädte, denn die verlieren große Teile ihres Geschäfts.
Und was jetzt wichtig ist, um das historisch auch einzuordnen, diese Kontinentalsperre traf nicht nur oder nicht so, wie er es gedacht hat, Großbritannien, sondern Napoleons eigene Verbündete. Und da zeigt sich jetzt ein Grundproblem von Napoleons Herrschaft. Sein System funktionierte so lange, solange Europa immer gehorchte. Aber jetzt wollten die Menschen nicht mehr gehorchen, weil jetzt ging es nämlich um ihre Lebensqualität. Jetzt ging es um vertraute Produkte, die plötzlich nicht mehr verfügbar waren. Und man kann sich das jetzt so richtig bildlich vorstellen. Der begüterte Bürger sitzt beim Frühstück, trinkt statt seinem vertrauten guten Kaffee mit Zucker den bitteren Zichorien-Kaffee ohne Zucker und fragt sich, wozu das alles?
Ja, und genau das sind die gefährlichen Momente für jedes autoritäre System. Jetzt verliert auch der Zar langsam die Geduld, denn auch Russland leidet wirtschaftlich. Zunächst hält sich Alexander I. tatsächlich an die Kontinentalsperre, zumindest offiziell. Warum macht er das?
Der wichtigste Grund ist politisch, weil nach dem Frieden von Tilsit Alexander das Bündnis mit Napoleon zumindest stabil halten wollte, weil Russland zum damaligen Zeitpunkt militärisch erschöpft war. Außerdem hat der Zar ja auch gehofft, dass er durch diese Verständigung mit Napoleon Zeit gewinnen konnte, eigene Interessen durchsetzen konnte, vor allem im Osten, vor allem gegenüber dem Osmanischen Reich. Nur, das Problem war, Russland hat immer große Mengen Holz und Getreide nach Großbritannien exportiert. Das heißt, der russische Handel leidet nun ebenfalls unter der Sperre. Und vor allem russische Adlige wollten weiterhin englische Luxuswaren kaufen. Die haben Stoffe gekauft, Porzellan, Maschinen zum Teil. Und die haben das überhaupt nicht verstanden, warum sie jetzt diese vertrauten Produkte nicht mehr haben können.
Ja, und einen unzufriedenen Adel kann sich niemand leisten, auch nicht Alexander I. Und auch keine wirtschaftlichen Probleme in Zeiten einer permanenten Mobilisierung und damit auch immer hoher Staatsausgaben. Deshalb drückt der Zar oft beide Augen zu, wenn britische Schiffe russische Häfen anlaufen.
Also er toleriert jetzt inoffiziell den Schmuggel. Britische Waren waren ja billig und Russland sieht jetzt auch keinen Grund darauf zu verzichten. In den Häfen von Riga und St. Petersburg schauen Beamte bewusst weg, wenn britische Waren eintreffen. Und Napoleon macht jetzt einen ganz entscheidenden Fehler, der in die Geschichte eingegangen ist. Er besetzt holländische und deutsche Küsten, um diesen Schmuggel zu stoppen und annektiert dabei auch gleich, das hat er immer schnell gemacht und immer ohne viel nachzudenken, und annektiert dabei auch gleich das Herzogtum Oldenburg. Aber dort regiert ein Verwandter des Zaren. Und das nimmt ihm Alexander jetzt persönlich. Jetzt öffnet Russland demonstrativ seine Häfen für neutrale Schiffe. Außerdem erhebt der Zar Sonderzölle auf französische Luxuswaren. Also jetzt sind wir mitten in einem Wirtschaftskrieg. Das heißt, beide Seiten provozieren jetzt immer stärker.
Und damit ist aus Misstrauen eigentlich offene Feindschaft geworden. Aus Napoleon-Wirtschaftskrieg gegen Großbritannien wird plötzlich ein Krieg gegen Russland. Und hier beginnt Napoleons vielleicht größter Fehler. Er glaubt noch immer, Europa funktioniere wie bisher. Druck ausüben, Macht demonstrieren und eine schnelle militärische Entscheidung erzwingen, dann passt schon.
Ja, aber Russland funktioniert eben nicht wie Mittel- und Westeuropa. Und Napoleon setzt jetzt alles auf eine letzte gewaltige Machtdemonstration. Hunderttausende Soldaten, Pferde, Kanonen, Wagenkolonien, ein ganzes Imperium setzt sich in Bewegung. Er stampft die größte Armee aus dem Boden, die Europa bis dahin je gesehen hat. Und im Sommer 1812 überschreitet diese Grande Armee die russische Grenze. Napoleon glaubt, er marschiert in einen Feldzug. Tatsächlich marschiert seine Armee in eine der größten Katastrophen der Militärgeschichte.
Wie dieser Russlandfeldzug zunächst beginnt und warum Napoleons gewaltige Kriegsmaschine schon nach wenigen Wochen langsam zerfällt, das hört ihr in Teil 2. Jetzt bleibt für mich, euch zu ersuchen, diesen Podcast mit 5 Sternen zu bewerten und einen Kommentar zu schreiben. Ansonsten, Martina, du weißt sicher, was die armen Hörer sonst machen müssen.
Einen Ersatzkaffee trinken.
Sie müssen einen Zichorien-Kaffee trinken ohne Zucker und uns davon ein Foto schicken.
Nein, wir sind ja nicht. Wir mögen unsere Hörer.
Ja, aber trotzdem. Eine gute Bewertung brauchen wir auch. Also dann, bis zum nächsten Mal.
Dass so funktioniert.
Naja, Napoleon hat es ja auch so versucht. Allerdings, die Geschichte wird uns zeigen, so gut ist es dann nicht gelaufen.
Ja.